Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich lese uns aus 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Auch wieder so ein Vier-Worte-Gebot, so knapp und doch so klar. In diesen so kurzen Geboten merkt man, vier Worte reichen und eigentlich müssten wir wissen, worum es geht. Also auch, du sollst nicht stehlen, ein göttlicher Grundsatz im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Jesus wiederholt dieses Gebot im Neuen Testament. Wir haben das jetzt schon öfter gehört, als dieser Mann zu Jesus kam und der Herr ihm dann etliche Gebote aufzählte. Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Es ging noch weiter, aber hier hören wir auf, hier steht es, du sollst nicht stehlen. Und auch der Apostel Paulus, wir hörten die Stelle ebenfalls bereits, greift dieses Gebot auf, denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Jetzt kommt noch anderes. Und mehr ist, das wird in diesen Worten zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch der Apostel Paulus sagt, das gilt. Es ist nur schon zusammengefasst in der Liebe. Wenn das so ist, braucht man es uns noch nicht mal mehr sagen, denn das Gesetz ist ja für die Übertreter, so heißt es auch mal in der Bibel. Im Epheser 4 heißt es dazu noch, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen. Du sollst nicht stehlen. Wen geht das an? Das geht uns alle an. Und hier möchte ich noch einmal Pastor Wilhelm Busch zu Wort kommen lassen in seiner Schrift Fundamente. Wir haben das schon mehrmals rausgehört. Müssen bedenken, dass das, was wir jetzt hören, so direkt nach dem Krieg verfasst ist. Es ist noch etwas anders, als wir es heute finden. Das geht alle an. Wahrscheinlich dachten wir gerade das Gegenteil. Wir dachten, nun, ich bin kein Dieb. Ist das wirklich so ausgemacht, dass die meisten Leute ehrlich sind und die Unehrlichen die Ausnahme? Stellt einmal eine einfache Überlegung an. Warum gibt es bei der Eisenbahn so viel Kontrollen? Die Sperre am Eingang, am Ausgang, Kontrolle im Zug. Wenn wir ehrlich wären, würde es doch genügen, dass ein Schalter da wäre, wo jeder ehrlich sein Reisegeld abgibt und die Einbuße, die die Reichsbahn durch ein paar Unehrliche erlitte, wäre jedenfalls viel geringer als die riesigen Ausgaben, die sie für all die Kontrollen hat. Jede Fahrkartenkontrolle ist ein Beweis, dass man uns nicht trauen kann. Und da sollte Gott uns trauen. Oh nein, er meint uns alle mit seinem Gebot, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen, das kann auch ganz fein sein. Schon im Alten Testament, 2. Mose 22, Vers 5. So jemand ein Feld oder einen Weingarten abweiden lässt, und er sein Vieh hintreibt und es weidet auf dem Felde eines anderen, so soll er es vom Besten seines Feldes und vom Besten seines Weingartens erstatten. Naja, kann ich doch nichts für, wenn mein Vieh dann auch noch beim Nachbarn hingeht. So hat Gott das nicht gesehen. Das Vieh kann nichts dafür, aber wenn du der Halter des Viehs bist, das können wir natürlich übertragen auf irgendwelche Situationen, die uns begegnen. Gott schützt das Eigentum des anderen. Das bedeutet das. Damit schützt er natürlich auch dein Eigentum, denn du bist auch ein anderer. Er schützt unser aller Eigentum. So können wir natürlich auch nicht als Christen sagen, na, es ist ja mein Bruder, und dann nimm einfach, so auch nicht. Das Eigentum des anderen schützt Gott. Und wenn wir uns dessen einfach bemächtigen, dann handeln wir wieder das Gebot, du sollst nicht stehlen. So, und da gibt es etliches. Das hat ein großes Spektrum. Und ich will uns jetzt mal eine ganze Latte von Dingen nennen, die uns das breite Spektrum eigentlich des Diebstahls zeigen. Und manche haben da in gewissen Bereichen gar nicht so ein Gewissen. Da fährt man in ein Parkhaus und plötzlich hört man Schramm. Oh, bist du da irgendwo dran gekommen? Ach, da war das Auto, ja. Aber ach, da wird wohl nichts dran sein. Rausgefahren, weg. Hat eine Delle reingefahren. Geht einem ja auch teilweise so, man schaut sich das Auto an und denkt, wo kommt denn die Schramme her? Irgendeiner ist reingefahren. Hat ja keiner gesehen und weg. Du sollst nicht stehlen. Da ist die Gewinnsucht, die so groß ist, die das Recht und das Eigentum des anderen nicht achtet. Kann ja sein, die eigene Gewinnsucht, die missachtet das Recht des anderen. Du sollst nicht stehlen. Da ist der Neid, der dem anderen den Verlust gönnt. Na, der hat doch eh genug. Es geschieht ihm recht. Und wenn man noch mithelfen kann, man das so heimlich tut, damit man so einen richtigen Schaden kriegt. Du sollst nicht stehlen. Auch bei dem, nicht? Steht ja nicht, du sollst nur deinen lieben Bruder nicht bestehlen. Bei den anderen ist das egal. Du sollst nicht stehlen. Ja, aber dann gibt's noch die Menschen, die kann man nur partout nicht leiden. Und vielleicht denkst du, ja, dessen Eigentum kann ruhig vergehen. Ich werde es ihm nicht wegnehmen. Nein, ich bin ein anständiger Mensch. Aber jetzt sehe ich gerade, wie dessen Eigentum zerrinnt. Ich könnte es ja verhindern, aber warum bei dem? Der gönnt mir ja auch nichts. Was sagt die Bibel? Schon im Alten Testament. Wenn du den Ochsen deines Feindes oder deines Esels umherirrend antriffst, dann sollst du ihn demselben jedenfalls zurückbringen. Das ist eine Schadensbegrenzung für den anderen. Und wenn du das nicht machst, dann handelst du schon nach alttestamentlichen Grundsätzen wider das Gebot Gottes. Oder wenn du den Esel deines Hassers, ach der auch noch, unter seiner Last liegen siehst, so hüte dich, ihn demselben zu überlassen. Du sollst ihn jedenfalls mit ihm losmachen. Du sollst die Last losmachen, mit der Esel nicht womöglich noch stirbt darunter. Das ist das Vieh deines Hassers. Und bitte, das steht schon im Alten Testament. Du sollst nicht stehlen. Da lässt jemand im Geschäft was mitgehen. Ja, das ist klar, das ist Diebstahl. Aber manche sagen sich auch, na, so eine Lappalie ist doch ein Kavaliersdelikt. Nein, du sollst nicht stehlen. Wir stehen an der Kasse vom Supermarkt. Kostet 70,50 Euro. 100,50 Euro gibst du, sie gibt dir 50 Euro zurück. Moment, wenn wir 30 zurückkriegen müssen. Oh, auf Wiedersehen. Soll sie doch aufpassen. Du sollst nicht stehlen. Dann sollten wir es zurückgeben. Das entspräche diesem Gebot. Und wer weiß, was man damit dabei bei manchem anderen bewirkt. Ja, dass sie das tun, ist doch nicht üblich. Wir können dadurch auch ein Segen sein. Da werden Steuern bewusst hinterzogen, Wohngeld erschlichen oder andere Sozialleistungen. Das ist Diebstahl an der Allgemeinheit. Du sollst nicht stehlen. Da ist einer im Baugewerbe tätig. Er baut aber selbst auch ein Haus. Ach, den Sack Zement kann ich noch gebrauchen. Und ach, ich baue da noch ein paar Steine. Und immer rauf auf den Lastwagen. Nicht abends fährt man noch bei sich vorbei, lädt ab und dann ins Geschäft. Und da stellt man dann den Lastwagen dahin. Hinterher besteht vielleicht ein Drittel des Hauses gar nicht aus deinem Eigentum, sondern aus dem Eigentum anderer. Vielleicht ja nur aus dem Eigentum, nur in Anführungsstrichen, aber es wäre dann nur einer, aus dem Eigentum deines Arbeitgebers, aber vielleicht auch aus dem Eigentum manches anderen Häuslebauers. Das merkt er gar nicht, wenn da ein paar Pflastersteine fehlen. Das mache ich an 5 verschiedenen Baustellen und dann kann ich meinen Hof auch pflastern. Du sollst nicht stehlen. Lass uns auch mal bedenken, wenn man das wieder hinterher gut machen will, wo man dann überall hin muss. Da sind die Versicherungen. Knall, fällt die Vase runter. Du warst es nicht, es war der Eigentümer der Vase. Ja, was machen wir denn damit? Die hat 150 Euro gekostet. Du, hör mal, kannst du nicht mal sagen, du hättest die runtergeworfen? Hast du auch eine? Hast du eine Haftpflichtversicherung? Gut, okay. Sag doch, du hast die runtergeworfen. Meld die mal eben der Haftpflichtversicherung. Zack, zack, ich habe eine Vase runtergeworfen. Die Haftpflichtversicherung bezahlt es. Ganz bestimmt bezahlt die. Was soll die auch machen, nicht? Du sollst nicht stehlen. Das ist der Arbeitnehmer. Der macht nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern er schaut, dass er allermöglichst wenig arbeitet. Und da ist der Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer vielleicht auspresst mit ungerechtestem Lohn. Du sollst nicht stehlen. Da ist der Bankraub. Ja, den können wir natürlich wieder fassen, den Bankraub. Das ist ein kapitaler Diebstahl. Hätte ich gar nicht erwähnen brauchen, nicht? Aber was ist denn eigentlich, wenn ich Schulden mache? Vielleicht auch bei dieser Bank. Oh, ich weiß schon im Vorhinein, die kann ich ja gar nicht zurückzahlen. Du sollst nicht stehlen. Oder wenn ich es da so ungenau mitnehme. Man ist vielleicht in Schulden gekommen, hat sich selbst durch seinen merkwürdigen Lebenswandel da reingebracht, aber da kommt einem gar nicht in den Sinn, dass man das jetzt auch mal was abzahlen sollte. So, man macht noch neue Schulden und immer weiter so und immer weiter so. Es gibt ja heute Menschen, die haben da eine echte Veranlagung zu. Gerade in unserer heutigen Zeit. Ich meine, die Banken sind ein Stück auch selbst daran schuld noch mit, dass man allen Möglichen noch alles Mögliche anbietet. Und dennoch hat jeder Einzelne die Verantwortung. Du sollst nicht stehlen. Wie ist das mit den Rechnungen? Die werden nicht bezahlt. Die liegen da rum, als ob das Zeitungsartikel wären. Entweder zahlt man sie gar nicht oder sowieso erst nach der zweiten, dritten Mahnung. Ich habe mal so einen jungen Mann kennengelernt. Nur er war nicht Christ. Den haben Rechnungen eigentlich nicht interessiert. Der hat auch immer weiter bestellt. Die Mahnungen, die haben den, glaube ich, auch nicht so interessiert. Du sollst nicht stehlen. Selbst wenn man es auch weiß, wie viele Mahnungen ankommen lässt, kostet ja auch Geld, wobei du die ja manchmal dann auch in Rechnung gestellt bekommst, nicht? Wie ist es mit illegaler Software? Einmal kaufen und noch gar nicht kaufen. Ach, hast du die? Ja gut, kann ich auch gebrauchen. Zack, zack, installieren und bezahlen wir doch nicht. Vielleicht war die Software sehr teuer. Davon hängt es jetzt aber nicht ab. Du sollst nicht stehlen. Seht, wenn das beachtet würde, wäre es heute ein bisschen einfacher. Denn manchmal ist es eine Katastrophe. Man hat eine Software gekauft und ich denke dann eine, die kann ich noch nicht mal zum zweiten Mal installieren auf dem gleichen Computer, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Da muss ich erst mal wieder gucken, wie bekomme ich eine neue Nummer dafür. Und das ist alles so lästig, dass man, wenn man keine Zeit hat, sich am liebsten die Software direkt nochmal kauft, weil das zeitlich billiger ist, bevor ich mich wieder reinarbeite, wie ich jetzt die neue Registriernummer bekomme. Das wäre ja alles nicht nötig, wenn man uns trauen könnte. Oder man vernachlässigt oder veruntreut anvertrautes Gut, leiht sich irgendetwas und denkt überhaupt nicht daran, das jemals zurückzugeben. Er fragt ja nicht danach. Zack, das stelle ich mir in meinen Bereich. Ach, das Buch, das würde mich aber auch mal interessieren von dir. Nimmt es und gibt es auch nicht zurück, bis vielleicht der andere mal fragt und sagt mal, könnte ich das mal wieder haben? Ich fand, das war nämlich auch ein gutes Buch für mich. Ach so. Also wenn wir da, in dem Bereich gibt es natürlich Dinge, die schnell mal passieren, ja, das ist mir auch klar. Aber wenn wir das bewusst machen, du sollst nicht stehlen. Und die Einstellung und nach mir die Sintflut, das kann auch Diebstahl sein. Vielleicht an der nächsten Generation, nicht? Und noch zum Schluss, der Vandalismus nimmt ja heute auch Überhand. Da kommt man in eine S-Bahn hinein und sieht die aufgeschlitzten Sitze und sieht die großen Gemälde, so zackige schwarze Zeichen da drauf. Du sollst nicht stehlen. Graffiti an die Wände ist doch Kunst. Naja gut, dann mach mal deine Kunst auf deine Wände. Aber dräng doch nicht deine Kunst jedem auf, der sie gar nicht haben möchte und der Geld einsetzen muss, um die Kunst zu beseitigen. Du sollst nicht stehlen. Ach, wir könnten noch viel mehr finden, nicht? Aber wir merken, es ist ein weiter Bereich, in den dieses Gebot eingreift. Und tatsächlich, es geht uns alle an. Aber es ist ja nicht so erbaulich, darüber zu reden, oder? Doch, es kann sehr hilfreich sein, denn Gott hasst die Sünde. Und wenn Gott die Sünde hasst und wir sie durch seine Gnade lassen und davon umkehren, dann ist das sehr hilfreich. Außerdem heißt es für die Gläubigen, jaget nach der Heiligung. Dann können wir auch nicht alles so machen, was alle anderen eben auch machen. Und wie ist es bei denen, die nicht gerettet sind? Hilft es ihnen, wenn sie dieses Gebot beachten? Es hilft ihnen bestimmt. Werden sie gerettet dadurch? Gut, das haben wir schon mal gehabt, aber ich will es doch immer wieder erwähnen. Nein, man wird nicht gerettet dadurch, indem ich nicht stehle. Obwohl es sicher einen Vorteil auch für mein Leben bedeutet, wenn ich es nicht tue. Aber gerettet werden wir dadurch nicht. Aber wenn wir erkennen, ich bin ja auch ein Dieb oder in irgendeinem der anderen Gebote Gottes und wir bereuen es, wir erkennen die Sünde dadurch, bereuen es und kehren um, dann ist es uns die Hilfe und dafür ist es dann auch da. Gott möchte, dass das schon so gemacht wird. Aber er will uns dadurch auch zeigen, dass wir Sünder sind. Und wenn wir dann umkehren, ja, dann gilt hinterher eigentlich das, was der Herr Jesus schon gesagt hat, dass das ganze Gesetz eigentlich nur an zwei Punkten hängt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Dann brauchen wir plötzlich diese 10 Gebote gar nicht mehr, weil die sich von selbst erledigen. Weil sie alle drin sind in diesen 2 Geboten. Wir wollen bedenken, dass Gott über sein Wort wacht. Und gerade auch über dieses Gebot. Eins der schlimmsten Beispiele ist sicherlich Judas. Wie kam er dahin, wohin er gekommen ist? Durch den Diebstahl. In Johannes 12 heißt es, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Das war die Salbe, die die Sünderin ausgoss zur Ehre Jesu. Selbst da hätte er ja schon aufpassen müssen, ist die Ehre Jesu denn nicht mehr, selbst jetzt als mal die Arme nicht, aber wisst ihr, da hat er gar nicht dran gedacht. Wer Jesus ehrt, der hilft auch den Armen, das wollen wir auch mal sehen. Die Armen habt ihr alle Zeit um euch, sagt der Herr. Das nun, und den könnt ihr dann auch helfen. Das hat sie getan zu meinem Begräbnis. Aber es ging gar nicht darum. Es ging ja gar nicht darum. Das war ja schon scheinheilig, was hier gesagt wurde. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und wegnahm, was eingelegt wurde. Das war der Judas. Und der Herr hat ihm sogar weiter noch die Kasse überlassen, dass alles ausreifte, was in ihm war. Wobei er ihm doch die Chance gab, verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss, da hätte er noch umkehren können. Aber das alles hat seinen Anfang genommen mit dem Diebstahl. Deswegen haben ihn sicherlich auch die 30 Silberlinge so gereizt, weil er immer wieder aus dem Beutel genommen hatte. Und 30 Silberlinge, das war wahrscheinlich schon was. Und wenn er das auch noch bekommen würde, und dafür hat er dann auch noch den Herrn Jesus verraten, ist er denn glücklich damit geworden, mit diesem Diebstahl? Die 30 Silberlinge waren nun kein Diebstahl, aber das war ja Hochverrat an seinem Herrn. Aber vorher war er eben ein Dieb. Und hier hat er es auch noch mitgenommen. Oh, er ist absolut nicht glücklich geworden, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde. Da plötzlich hat er sich an den Kopf gepackt und hat gedacht, was hast du denn da gemacht? Gereute es ihn. Und dann hat er gar keine Freude mehr an den 30 Silberlingen gehabt. Wisst ihr, er hat auch keine Freude mehr gehabt an dem, was er aus dem Beutel genommen hat. Er hat überhaupt keine Freude mehr gehabt. Er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück. Er wollte jetzt irgendwie wieder gut machen. Er wollte jetzt doch noch da raus. Die 30 Silberlinge, die haben ihn in der Tasche gebrannt. Die konnte er gar nicht mehr behalten. Er ging damit zu den hohen Priestern. Ich habe gesündigt. Ja, und hat er doch Buße getan. Er ist mit seinem Sündenbekenntnis zum Falschen gegangen. Zu dem, der keinen Zuspruch und keine Vergebung geben konnte. Zu denen, die auch nicht viel besser waren als er. Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten, ja, was sagten sie denn jetzt? Das kann man so richtig mal vorstellen. Die haben mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, was geht das uns an? Das ist dein Problem. Sieh du zu, da haben wir nichts mit zu tun, was du da gemacht hast. Ja bitte, die hatten doch was damit zu tun gehabt. Die waren doch froh, dass er ihnen den Herrn Jesus verraten hat, ihnen den Platz sagte, wo sie ihn am besten fangen konnten. Hatten sie denn nichts damit zu tun? Sie meinten, sie hätten nichts damit zu tun. Natürlich hatten sie damit zu tun, aber das half dem Judas nicht. Die haben nur mit den Schultern gezuckt und haben gesagt, da musst du selbst mit fertig werden, mit deiner Sünde, mit deinem Problem. Das ist nicht unsere Sache. Und so werden wir allein gelassen, wenn wir den Herrn verlassen und sagen, jetzt möchte ich das noch und das noch und das noch. Und ganz am Ende gehst du zu deinen Freunden, die dir vorher gesagt haben, wunderbar, wir arbeiten zusammen. Und dann sagen die, es ist uns gerade egal, was mit dir ist. Da musst du selbst sehen, wie du zurechtkommst. Und dann war Schluss. Das war die letzte Station. Da hat er vielleicht noch gedacht, ich komme irgendwie zurecht. Er ist nie mehr zu Jesus gekommen. Mit all seiner Schuld. Er ist zwar zu Menschen gekommen, die konnten ihm nicht helfen. Er ist nie mehr zu Jesus gekommen. Und er ging hinaus und erhängte sich. Das ist Tragik. Und begonnen hat es mit Diebstahl. Gott wacht über sein Gebot. Keiner wird tatsächlich reicher, wenn er stiehlt. Denn dann ist der Segen Gottes weg. Der Segen des Herrn, er macht reich. Und eigene Mühe fügt neben ihm nichts hinzu. Das macht reich. Und das andere macht eben nicht reich. Da war ein schwäbischer Bauer. Er war dabei, sein Feld zu pflügen. Und der Sohn war dabei. Und plötzlich sah der Sohn, der Nachbar hatte schon sein Feld gepflügt. Und er hat so ein Stück, eine Furche freigelassen. Die hat er nicht gepflügt. Das sah schon so aus, als ob der reichere Nachbar seinem ärmeren Nachbarn eine Furche zur Verfügung gestellt hätte. Da sagte der Sohn, die schlagen wir unserem Feld zu. Und was hat der Vater gesagt? Er hat nur einen Satz aus dem Gesangbuch zitiert. Dass von unrechtem Gut nichts untermenget sei. Und hat die Furche liegen lassen. Wer weiß, wie viele Furchen er dadurch gewonnen hat. Denn wenn Gott will, dass das Korn besonders reift. Da war ein Unwetter vielleicht. Und die anderen Felder, die lagen da nieder und konnte nicht mehr geerntet werden. Und dieses Feld stand prächtig da. Ja, wir wissen es nicht, aber so kann es sein. So kann es sein. Wenn man sich zu Jesus hält. Ich will euch mal ein anderes Beispiel erzählen, das ich vor kurzem gehört habe. Da geht es jetzt nicht um Diebstahl, aber wie sich Gott dazu bekennt, wenn man sich zu ihm bekennt. Ein Haus in Nürnberg. Und draußen hing das Schild, Jesus, das Licht der Welt. Diese Frau, die hat sich zu Jesus gehalten. Und dieses Haus, das stand direkt so in der ersten Reihe, wo es dann hinterher zur Burg dort ging. Und das war im Dritten Reich. Und alle, die dann diese Burg besichtigen wollten und sicher auch manche NS-Größen, was weiß ich, die da vorbeigangen, Nürnberg, ja, Nürnberg war das Parteigelände der NSDAP damals. Die mussten an dem Haus vorbei, Jesus, das Licht der Welt. Dann sind manchmal welche von der Partei oder wie auch immer gekommen und haben das Schild rumgedreht. Das hing an so einer Kette oder wie, dass man das nicht lesen konnte. Sobald die Frau das sah, hat sie es wieder rumgedreht. Jesus, das Licht der Welt. Und dann wurde Nürnberg bombardiert, schrecklich bombardiert. Und das war das einzige Haus da in der Gegend, das aufrecht stehen blieb. Alle anderen waren kaputt. Hatte auch ein paar Schäden, aber es steht heute noch. Da sehen wir doch, was es bedeutet, wenn Gott seine Hand da drauf legt. Dann gibt es selbst in diesem Bereich ganz präzise Unterschiede. Und das lasst uns bedenken, das können wir auf alles andere auch übertragen. Und Umkehr vom Diebstahl bringt Freude und Segen. Also wenn es denn geschehen ist, dann bringt es Freude und Segen. Und vorher lasst uns bedenken, Gott ist reich genug, uns durchzubringen, auch ohne zu stehlen. Wir verlieren nichts. Aber wenn es denn so war, was macht man denn dann? Umkehren davon. Und das sehen wir doch so an dem Zachäus, diesem Mann, der doch auch gestohlen hat. Und irgendwann fing an, ihm das Gewissen zu schlagen. Der Herr Jesus ging und zog durch Jericho. Und dann heißt es, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus und selbiger war ein Oberzöllner und er war reich und das, was er da erwirtschaftet hatte, das ist nicht alles auf seinem Acker gewachsen. Da war fremdes Gut untergemengt, aber jetzt schlug ihm das Gewissen. Und irgendwie wollte er überhaupt von seiner Lebensschuld los. Und dann suchte er Jesum. Besseres gibt es nicht. Suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft er nicht. Er suchte ihn, aber er konnte ihn nicht finden. Erstmal nicht. Denn da, wo er gerade herging, da waren die Menschenmengen und er war leider klein. Und da konnte er nicht vorne Jesus sehen. Er wollte aber Jesus sehen. Er ist vorausgelaufen. Seht, dieser Mann hat sich nicht geschämt zu sündigen. Aber jetzt hat er sich auch nicht geschämt als ehrwürdig, nicht in den Augen der Juden, das nun nicht, aber doch von seiner ganzen Kleidung her und seinem Auftritt als ehrwürdiger Mann, als Reicher, da sich so lächerlich zu machen und auf einen Baum zu klettern. Hat sich nicht geschämt. Das ist ja die eine Sache. Man schämt sich nicht zu sündigen. Ach, und danach muss man den Herrn bitten, dass man sich jetzt auch nicht schämt, damit ans Licht zu kommen. Der Zachäus schämte sich nicht. Er kletterte da hoch und hat sich im Grunde lächerlich gemacht vor allen anderen. Das war ihm aber jetzt egal. Und wenn man loswerden will von Dingen, dann muss es einem egal sein. Und es war ihm egal. Und er hat gar nicht damit gerechnet, dass Jesus ihn da oben im Blätterwerk gesehen hätte. Da hat er sicherlich nicht mit gerechnet. Aber Jesus hat das schon gespürt. Er hat es gemerkt. Er ging unter dem Baum her, schaute hinauf und sagt: Zachäus, steig eilends hinab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. So ist der Herr, wenn wir nur schon die Sehnsucht haben. Der hat vielleicht gedacht, wie soll ich das alles wieder gut machen? Er hatte nur eine Sehnsucht im Herzen, sieht, und diese Sehnsucht sieht Jesus, und dann kommt er dir entgegen. Er hilft dir. Er hat dem Zachäus wunderbar geholfen. Er hätte ja auch vorbeigehen können. Was wäre dem Zachäus geholfen worden? Er hätte sagen können: Ich habe Jesus gesehen, aber ich habe immer noch meine Schuld. Jesus ist sehr gnädig und er schaut wohlwollend darauf, wenn wir bedacht sind, unsere Dinge wieder zu regeln, obwohl wir vielleicht gar nicht richtig wissen, wie können wir das überhaupt regeln. Aber wir wollen. Dann ist der Herr sehr gnädig. Er schaut auf und sagt: Jetzt komm mal runter und jetzt komme ich heute mal zu dir. Und dann hat er ihm die Leviten gelesen, ja. Nein, das brauchte man nicht mehr. Das ist ja das Gute, dass man das nicht mehr braucht. Was ist das gut, wenn Menschen selbst was erkennen, wenn man nicht immer davor stehen muss: Hör mal, das tut man doch nicht, auf allen möglichen Bereichen nicht. Lass das doch sein. Ach, muss das denn sein? Dem Zachäus musste man gar nichts sagen. Die Nähe Jesu hat ihm schon alles gesagt. Die Hälfte meines Reichtums gebe ich den Armen. Das hat Jesus nicht verlangt. Das war eine freie Entscheidung. Und wenn ich jemand durch ungerechte Anklage betrogen habe, dann gebe ich es dem vierfach wieder. Der Jesus musste überhaupt nichts sagen. Seht ihr, das ist was Gutes. Wenn man merkt, man muss überhaupt nichts mehr sagen. Warum nicht? Weil Gott geredet hat. Und das ist im Grunde ja auch Bekehrung. Da braucht man nicht mehr so viel sagen. Nicht, dass man schon alles weiß, aber wenn man dann erkennt, auch das ist falsch, dann legt man es selbst ab. Und du musst nicht 20 Mann hinterherlaufen und sagen: Hör mal, das gehört sich aber nicht. Das sollte man aber nicht tun. Ging alles wie von selbst. Und dann hat der Herr doch was gesagt. Was hat er denn gesagt? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das hat er gesagt. Mehr musste er nicht mehr sagen. Die anderen haben sich geärgert über Jesus, nimmt einen Sünder auf. So ist der Herr. Seht, wer gestohlen hat, sagt der Apostel Paulus, stehle nicht mehr. Und das hat der Oberzöllner jetzt auch nicht mehr getan. Sondern arbeite. Ja, warum denn? Nicht nur, um nicht mehr zu stehlen. Warum denn noch? Sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf das er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Ja, dann habe ich ja noch weniger hinterher. Geben ist seliger als nehmen, sagte Herr Jesus. Und dann wird man auch dabei nicht zu kurz kommen. Denn, ich muss es dann immer wieder sagen, der Segen des Herrn macht reich nach allen Seiten hin. Seht, das ist auch noch eine Perspektive. Nicht nur nicht stehlen, sondern dann besser denen geben, die nichts haben. Und noch ein letztes. Wir können auch Gott berauben. Wie geht das? Jesaja 43. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das galt da Jakob, dem Haus Israel. Aber ich muss uns sagen, da können wir aber auch gerade unseren Namen einsetzen. Hieße einer Uwe Meier nicht, dann könnte da stehen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Uwe, nicht, setz mal deinen Namen ein, der dich geschaffen hat und der dich gebildet hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn wir da einen Strich durchmachen, sieh, der Herr hat alle erlöst. Er möchte, dass alle gerettet werden. Er ruft auch dich mit seinem Namen, der du noch, man könnte ja sagen, noch nicht sein bist. Er hat dich doch geschaffen. Und wenn du sagst, ich will es nicht, dann beraubst du Gott. Du beraubst den Herrn Jesus um den Lohn seiner Schmerzen. Denn er ist ja auch für dich gestorben. Und das wäre schade. Gott ruft dich, du sollst sein sein. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und Gott sagt, er möchte nicht, dass einer verloren gehe, sondern alle gerettet werden. Eigentlich sind alle sein, sowieso von der Schöpfung her. Und du sagst, ich will es nicht, dann beraubst du Gott und den Herrn Jesus, wie schon gesagt, um den Lohn seiner Schmerzen. Und dann heißt es, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Deshalb komm, damit du Gott nicht beraubst und die Folgen dann ewig tragen müsstest. Amen. Ja, himmlischer Vater, du möchtest, dass wir alle dein sind. Und nun bitten wir dich, dass du uns deine Gnade gibst, dass wir auch immer wieder dein Rufen hören, auch wenn wir dein sind. Herr, dass wir dich nicht berauben durch verkehrte Wege, von denen wir nicht umkehren. Herr, gib uns deine Gnade und segne uns auch dieses Wort und lass es Frucht bringen in unser aller Herzen. Amen.
Amen.